Auch ganz herzlich nochmal von mir ein herzliches Willkommen. Dankeschön, dass ihr zu diesem Tag gekommen seid. Für uns ist das in diesem Jahr etwas Neues. Wir hatten ja in den letzten 15 Jahren ungefähr oft nationale Konferenzen gemacht. Erst in Hannover, die waren sehr groß, und in den letzten Jahren an verschiedenen Orten. Und dieses Jahr hatten wir das Empfinden, wir sollten mehr in die Region gehen, weil das war das, was wir mal gehört haben. Leute haben gesagt, ach Mensch, 400 Kilometer irgendwo hinfahren oder so, das ist mir zu weit. Aber so im Radius von 100, 200 Kilometer, ein, zwei Stunden, das ist schon noch okay, und dann kann man so einen Tag miteinander verbringen. Und so werden wir in diesem Jahr an vier Orten, Norden, Süden, Osten, Westen, solche Aber-Tage oder Wochenenden haben. Dieses Wochenende hier, auch morgen dürfen wir hier im Gottesdienst sein, und nächstes Wochenende sind wir dann in Reichenbach im Vogtland, also im Osten, und im Herbst werden wir noch in Kiel und in Karlsruhe sein. Dann haben wir so einmal unsere Nation umrundet. Schön, dass du hierher gekommen bist. Für mich ist das so ein bisschen wie Familientreffen. Einige kenne ich schon, andere, da denke ich immer, um Himmels Willen, kenne ich die oder kenne ich nicht, ne? So die eine Schwester, dachte ich, dich kenne ich schon seit Ewigkeiten, aber wir kennen uns wahrscheinlich aus dem Himmel, und es ist schön, auch in diesen Zeiten Kaffee trinken, Essenspausen, wir wollen Familie sein. Und uns geht es auch an so einem Tag nicht zuallererst um Wissensvermittlung, sondern um Leben, um geteiltes Leben. Das, was wir in der Vaterherzbewegung entdeckt haben, das ist einmal, wir haben Gott als einen liebenden Vater mit einem großen Herzen kennengelernt. Deshalb ist das Herz für uns so ein richtiges, wichtiges Symbol. Neben dem Kreuz natürlich, das ist das große Pluszeichen über unserem Leben. Aber dann ist auch etwas wichtig, und das ist etwas, was ein Geschenk ist, was wir nicht machen können, dass wir in Kontakt kommen mit unserem eigenen Herzen. Und ich glaube, auch heute hat das schon angefangen, schon von Anfang an. Ich empfinde hier, das ist so ein geistlich vorbereiteter Raum, und danke auch an Ute, Christiane, Dietmar, die das schon im Gebet hier in Felbert, das sind so die Eingeborenen, vorbereitet haben. Und schön auch für die Geschwister, die aus unserem Netzwerk hier dazugekommen sind, und ihr, die ihr vielleicht das allererste Mal sogar an so einem Abertag dabei seid. Seid herzlich willkommen. Ich hatte ein Bild gehabt heute Morgen, als ich für diesen Tag gebetet habe. Ich habe gesehen einen riesengroßen Ozean. Ich liebe das Meer. Ich finde Meer wunderbar. So grenzenlos, das ist ja grenzenlose Liebe, geliebt sein, das ist unser Thema. Und dieses war ein weiter, weiter Ozean. Und dann kamen wir zusammen, viele, viele Menschen, so wie ihr jetzt gekommen seid. Und wir sind zu diesem Ozean gegangen. Und es kam mir so ein bisschen vor wie in den Jesus-People-Zeiten, wo es diese Massentaufen am Ozean gab. Ja, vielleicht habt ihr da noch Bilder. Ich weiß noch, damals in Los Angeles und so, da sind dann Tausende reingegangen, das Wasser haben sich taufen lassen. Und so kamen wir auch irgendwie, es war dieser Tag, als ob es so eine Taufe werden würde, so empfand ich. Aber es war eine Taufe in der Liebe des Vaters. Und ich sah uns, und wir waren ganz bunt, so wie wir jetzt unterschiedlich bunt gekleidet sind, aber irgendwie, so wie auf so einem Foto, wenn man sieht, so die Farben waren vergilbt bei einigen, so wie ausgewaschen, ja, weil wir einen langen Weg gegangen sind oder verstaubt, schmutzig, dreckig, und bei einigen war es so, wie wenn die so eine Lackfarbe hätte, die Risse bekommen hat und so abgebröckelt war. Und so kamen wir einfach an, so wie wir sind, aus unserem Alltag, und dann sind wir in das Wasser reingegangen, und einige, die haben einfach so gemacht, andere sind auf die Knie gegangen, andere sind gleich reingesprungen und geschwommen, so wie wir unterschiedliche Persönlichkeiten, Charaktere auch sind. Und als wir dann rauskamen aus dem Wasser, das war das Interessante, waren unsere Farben wieder richtig strahlend. Und ich habe gesagt, Vater, willst du das heute tun? Sag, ja, das ist mein Wunsch. Ich möchte meine Kinder, egal wie sie kommen, verschmutzt, zerbeult, Lack ab oder ein bisschen ausgewaschen, verwaschen, wie das Leben so ist, weil wenn wir unterwegs sind, da nutzt sich was ab, ja. Und wir kriegen so eine neue, frische Farbe, einen neuen Anstrich, wenn du willst, so getauft in der Liebe des Vaters. Und darum geht es heute. Und ich denke, der Vater macht das. Du musst ihn nicht anstrengen, ich muss mich nicht anstrengen. Er will das tun. Und jetzt in dieser nächsten Einheit möchte ich mit euch etwas teilen. Das ist für mich eine ganz neue Entdeckung, die in der lebe ich seit ein paar Wochen. Das vom Inhalt her ist mir das schon länger klar. Aber du kennst diesen Unterschied, wenn man etwas weiß oder ob man eine Offenbarung hat. Und irgendwie ist es so, als ob sich so ein neuer geistlicher Raum öffnen würde über mir zu dem Thema drinnen und draußen. Und darf ich euch beide jungen Männer mal bitten? Ja, Christian und kommt ihr mal kurz her? Ich brauche mal ganz, ganz kurz eure Hilfe. Ja, ihr seid geadelt worden, ihr seid jetzt jung. Ja, könnt ihr, schafft ihr das? Also euch... Ihr dürft sogar auf die Stühle gehen. Ich glaube, ihr habt nicht jetzt schmutzige Schuhe. Dann geht mal kurz auf den Schuh. Schafft ihr das noch? Ja, dann knackt ihr an. So. Also, erstmal, ihr seht schön aus, ja. Aber braucht ihr gar nicht so hoch. Seht ihr, das ist das Kreuz. Ne, da haben wir es da. Aber Karin hat das nochmal so genäht, auch in den Regenbogenfarben. Das ist uns. Der Regenbogen gehört uns. Amen. Der gehört uns. Und das ist das Kreuz. Und das Kreuz ist die Tür zum Vaterhaus der Liebe Gottes. Nun, das haben wir in den letzten Jahren doch entdeckt, oder? Dass das Kreuz ist die Tür. Dort hat Jesus alles für uns bezahlt, damit wir nach Hause kommen können. Wir haben oft gepredigt, egal aus welcher Herkunft du bist, ja, ob du, welche Gemeindekonfession du zu Hause bist, komm doch zu Jesus, komm zum Kreuz. Ja, warum sollen wir da hinkommen? Jesus sagt, ich bin die Tür. Okay, das ist eine Tür. Ja, aber wenn du nicht reingehst in eine Tür, bleibst du draußen vor der Tür stehen. Also hier durch das Kreuz muss man durchgehen. Und dann kommt man in einen Raum hinein. Und hier habe ich was so ein bisschen aufgebaut. Das ist wie so ein Wohnzimmer. Dann bist du im Wohnzimmer bei Papa. Hier wartet er auf dich. Hier kannst du ausruhen bei ihm. Hier darfst du so kommen, wie du bist. Schmutzig, verbeult. Ihr dürft gerne schon mal wieder. Ich hole euch nachher dann nochmal wieder. Ne? Dankeschön. Und hier im Wohnzimmer bei Papa, da sind ganz viele Sachen. Weil er der König ist, sind hier Kronen, gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und hier ist der Mantel seiner Liebe, den hängt er mir dann um. Und dann hüllt er mich ein. Und ihr wisst ja, dass in der Bibel in prophetische Farben haben ja eine Bedeutung. Wir sagen auch selbst in unserem Volksmund ja, grün ist die Hoffnung oder so. Aber prophetisch steht grün für Leben, für so wie neue Hoffnung aufkeimt, Jesaja. Denk nicht an das, was früher war und sinn nicht mal drüber nach. Sieh, ich schaffe Neues, jetzt wächst es auf, jetzt keimt es auf. Neues Leben, ja. So stehen diese Farben, sie sind einmal schön anzuschauen, wie der Regenbogen ja auch schön anzuschauen, aber das hat Bedeutung, der Bibel hat alles Bedeutung. Dann gibt es hier Schlüssel. Der scheint dir nur groß zu sein, weißt du was? So ungefähr ist es in der Hand eines Kindes, ein Schlüssel. Wir sind klein. Und manchmal denken wir, oh, wir brauchen großen Schlüssel, um etwas Großes zu lösen, aber in Wirklichkeit, weißt du, das Problem ist gar nicht so groß, ich bin so klein. Aber bei meinem Papa, der kann alle Türen öffnen. Hier in diesem Raum der Liebe, hier drin, hier schlägt sein Herz, hier sind wir zu Hause. So, okay, ich sag mal, bis dahin war das hier alles noch nichts Neues, oder? Ich möchte uns hinweisen auf eine Bibelstelle und das ist das Gefährliche. Wenn wir manchmal denken, das wissen wir alle schon, dann sind wir auf der falschen Fährte. Eine der bekanntesten Bibelstellen ist Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wir denken, das ist das Bibelwort, das kennen wir alle. Aber wenn der Leib Jesu, wenn die Gemeinde Jesus wirklich kennen würde, dann würde der Leib Jesu wissen, dass Gott ein Vater ist. Denn da steht drin, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Nur ein Vater kann einen Sohn geben. Aber die Offenbarung hat der Leib Jesu so nicht bekommen dadurch. Einfach dadurch, dass es geschrieben steht, haben wir noch nicht Offenbarung. Das Wort ist hier, aber wir brauchen einen Geist der Offenbarung, dass das Wort lebendig wird. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten hatten auch alles gewusst im Kopf, aber sie hatten keine Offenbarung. Deshalb musste Jesus kommen, Offenbarung bringen. Und so geht es auch mit der Stelle, über die ich heute Morgen gerne reden will, Lukas 15. Da denken wir alle, natürlich wissen wir Lukas 15, das ist doch ja das, was steht da nochmal in Lukas 15? Weiß einer? Ja, stimmt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und dann denken wir schon, wir wissen das. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Ich beginne mal mit den ersten Versen aus Lukas 15. Es nahten sich aber zu Jesus alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen. Das ist schon mal interessant. Also Jesus war zusammen, er hatte wahrscheinlich wieder eine Party gefeiert, weil Jesus war gerne auf Festen. Sein erstes Wunder, was er machte, war auf einer Hochzeit. Und er hielt sich gerne auf Festen auf. Und das Erste, was der Vater im Himmel tun wird, wenn wir in sein Wohnzimmer kommen, ist eine Party bei Vati. Die Hochzeit des Lammes ist ein anderes Bild dafür. Es wird gefeiert. Wir haben einen feierlichen Gott. Wir haben einen Gott, der feiert gerne, der feiert das Leben, der feiert dich, der feiert mich, der feiert jeden Tag. Und ich liebe das, morgens aufzuwachen, ich schlafe bei offenem Fenster und dann höre ich die Vögel zwitschern und schon um 4:30 machen die meistens ein Vogelkonzert direkt vor meinem Fenster und ich denke, die feiern schon mal das Leben. Besonders schön finde ich es, ich komme eigentlich vom Land, da bin ich groß geworden und habe direkt am Wald gewohnt. Und bei uns haben die Vögel schon angefangen immer zu singen, wenn es noch dunkel war. Gerade nicht nur die Nachtigall, sie fing schon an so und im Morgengrauen haben immer den neuen Tag herbei gefeiert geradezu. Und ich fand das immer so schön, habe gedacht, ja, die Schöpfung jubelt dir schon zu und feiert mit. So war Jesus auf einem Fest und er hatte eingeladen und da waren die Zöllner und die Sünder. Das ist der Inbegriff für Huren, für Ausgestoßene, für die, die es irgendwie in der Gesellschaft nicht gepackt haben. Und daneben die Schriftgelehrten, die super frommen, die Pharisäer. Das waren die Freunde Jesu. Und ich finde es wunderbar, dass mein Meister keinen Unterschied macht. Dass er nicht nur sagt, nur mit denen will ich zusammen sein, er lädt sie alle ein. Und dann heißt es, er sprach zu ihnen dieses Gleichnis. Nun, wer letztes Jahr in Kirchheim dabei war, da war unsere letzte größere Konferenz, da hatten wir eine neue Entdeckung gemacht, die eigentlich hier schon drin steht, dass was jetzt folgt in Lukas 15 ist eine Geschichte. Er erzählte dieses Gleichnis, das ist Singular. Nicht? Wir denken oft, da stehen jetzt drei Gleichnisse. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom verlorenen Groschen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. So haben wir das ja jahrzehntelang gedacht. Aber hier steht, er erzählte eine Geschichte und das ist typisch orientalisch. Ein guter orientalischer Geschichtenerzähler, der erzählt oft verschachtelt wie Windows, so eine Geschichte nach der anderen einander verschachtelt und dann noch mit einer gewissen Dramatik, Drama Baby, das liebt man im Orient. Und die Leute hörten zu. Also er erzählte die Geschichte von dem guten Hirten. 100 Schafe, ein Schäfchen geht verloren. 1% Verlust. Von 100, 1% Verlust. Und jedes Mal wird erzählt und der Hirte geht los und suchte so lange, bis er gefunden hat. Und als er gefunden hat, dann feierte er das Fest. So, zweite Geschichte geht um die Frau. Die Frau, die 10 Drachmen, 10 Goldstücke hatte. Und weil wir so weit weg sind von dieser Kultur im Orient, denken wir, es geht nur um Geld. Aber es ging gar nicht um Geld. Es ging um einen Brautpreis. Es ging um das Geschmeide, das man sich umhängt als Braut, wenn man heiraten möchte. Das war die Mitgift einer Frau. 10 Goldstücke, das ist noch bis heute in Syrien, in Libanon so, in gewissen ländlichen Gegenden, wenn da eine Frau heiratet, dann kriegt sie als Brautpreis eine Kette umgehängt mit der Mitgift. So, und jetzt stellt die Frau fest, die will heiraten, eine Goldmünze fehlt. Also stellt sie das ganze Haus auf den Kopf, holt ihre Freundin, die gucken überall nach, bis sie diese eine Münze gefunden haben. Von 10, eine Münze Verlust ist wie viel Prozent? 10% Verlust. Und das ist typisch orientalische Erzählkunst und Jesus ist der Meistererzähler. Die Dramatik steigt. Und dann kommt er zu dem Höhepunkt seiner Geschichte. Nochmal, es ist ein Gleichnis. Wir denken drei Gleichnisse. Es sind drei Episoden, aber eine Geschichte. Es geht jedes Mal um ein Duktus, um ein etwas, worauf Jesus abzielen will. Und jetzt, das ist die Geschichte, wo wir denken, die kennen wir doch alle in- und auswendig. Geschichte vom Vater und dem verlorenen Sohn und dem älteren Bruder zu Hause. Kennt doch jedes Kind, oder? Du könntest sie doch nacherzählen, oder? Ah, Vorsicht, manchmal ist genau da der größte Schatz verborgen, wo wir denken, das kenne ich schon alles, das weiß ich schon alles. Und wir brauchen Gnade, dass Jesus uns eine neue Offenbarung schenkt. Der Sohn kommt und offenbart uns den Vater neu. In Matthäus 11 sagt Jesus, niemand kann den Vater kennenlernen, wie der Vater wirklich ist. Also nicht nur so eine, ich weiß, dass Gott auch Vater ist. Eine Offenbarung des Vaters bekommen wir nur durch den Sohn. So, und jetzt kommt die Geschichte von dem Vater. Eigentlich ist ja nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die Überschriften, die hat man ja erst nachhinein reingeschrieben. Die stehen ja nicht im Originalbibeltext, das wissen wir doch. Also Jesus kam und wollte jetzt offenbaren, wer Gott ist. Und jetzt erzählt er uns vom Vater, von diesem himmlisch guten Vater, der 2 Söhne hat und beide Söhne sind eigentlich verloren. Der eine rennt weg, sagt, mir ist das nicht genug hier, Leben zu Hause, ich suche das Leben in der großen, weiten Welt, das kennen wir doch alles. Und der andere Sohn bleibt zu Hause aber ist in seinem Herzen auch weit entfernt. So, und wieder verloren. Der Vater geht hin, er geht dem verlorenen Sohn entgegen, als er nach Hause kommt. Er geht dem älteren Bruder entgegen. Das ist Gottes Herz, er kommt uns immer entgegen. Er sucht so lange, bis er uns gefunden hat und dann wird gefeiert. Also hier waren zwei Söhne, beide gehen verloren, das ist 100% Verlust. Wir sehen die Dramatik, 1%, 10%, 100% Verlust. Eine Geschichte, die Jesus erzählt und er will Drama, Baby. Er will uns wirklich da auf etwas hinweisen. Wir sagen, Freunde, hier ist etwas ganz Existenzielles. So, und jetzt nochmal zurück. Erste Geschichte. Wer geht und findet? Das ist der gute Hirte. Wer ist unser guter Hirte? Das ist Jesus, oder? Johannes 10, ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Zweite Geschichte, die Frau, die Braut. Wer ist die Frau? Nun, das ist ein neuer Gedanke für viele, Ruach, der Heilige Geist ist feminin. Im Hebräischen ist das ein feminines Wort. Nun, Gott ist nicht Mann und nicht Frau, hat nicht eine Sexualität, aber alles mütterliche, weibliche, feminine ist auch in Gott drin. Und wir, die Brautgemeinde, sind nur ein Widerklang, eine Abspiegelung von diesem femininen, wunderbaren, mütterlichen, göttlichen. Also hier sehen wir, den Ruach-Seite. Und dann kommt Abba. Jetzt haben wir Yeshua, Ruach, Abba. Also im Grunde genommen in dieser Geschichte in Lukas 15 erzählt uns Jesus schon von dem Wesen Gottes. Er will uns nach Hause holen und sagen so, mit wem wir es zu tun bekommen. Gucken wir mal weiter. Drinnen und draußen. Gott ist Person. Es ist so schwierig für uns manchmal uns vorzustellen, weil wir drei Personen haben auf einmal. Und ich weiß, für manch einen ist das ein bisschen Konfuzius-mäßig, dass er denkt, meine Güte, wie kann man das jemandem erklären? Zum Beispiel, wenn man mit Moslems zusammenspricht, die können das nicht verstehen, dass wir Vater, Sohn, Heiligen Geist. Die denken oft, Maria ist dann auch noch irgendwie in der Dreieinigkeit da drin und weiß ich was. Das ist auch schwer. Es ist wirklich schwer zu verstehen. Am erwachsenen Menschen kann man es nicht erklären. Dazu muss man Kind werden, da muss man so diese himmlische Verwandlung erleben, von der du erzählt hast. Als erwachsener Mensch wieder kindlich klein werden in seinem Herzen. Es geht nicht um kindisch dumm naiv, es geht immer um das kindliche Vertrauen. Ich komme nochmal jetzt hier runter, um das ein bisschen deutlich zu machen. Hier draußen vor der Tür, da leben die allermeisten Christen, behaupte ich mal. Wir kommen bis zum Kreuz, wir kommen bis zur Vergebung. Wir sehen die Vergebung. Kannst du mal das Bild einblenden von der Tür? Bist du so lieb? Ne? Da waren wir letzte Woche in Ilmensee, da hat Petra ihre Gartenhaustür abgebaut. Da haben wir mal kurz das so. So. Und da haben wir, da ist die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Ja, wohin geht denn die Tür? Es ist nett, vor einer Tür zu stehen. Meine Frau, die fotografiert gerne Türen, wo wir auch hinkommen. So, es gibt ja tolle Türen überall auf der Welt. Die meisten sind zu. Kannst du mal das nächste Bild sagen? Aber unsere Tür, Jesus, der steht mit offenen Armen da. Die offenen Arme Jesu am Kreuz, das sind die offenen Arme aus Lukas 15 vom Vater, der am Ende der Straße dasteht. Die Tür ist offen. So, was macht man mit einer offenen Tür? Ja, jetzt kannst du reingehen oder kannst draußen stehen bleiben. Die meisten Menschen, die meisten Christen sind hier in diesem Bereich. Sie kommen bis zum Kreuz. Also das Kreuz steht zum Beispiel für Vergebung. Für, man betet Gott, rette mich. Das ist das kürzeste Gebet. Jesus, rette mich. Ja? Weil Jesus heißt schon der Retter, der Heiland, der Erlöser, der Befreier, der Helfer. So, also wer das betet, der kommt in den Himmel, garantiert. Aber es wäre so schade, wenn wir erst an ein Leben nach dem Tod glauben müssten. Ja, im Mittelalter war das Typische für die christliche Kirche. Die Menschen wurden vertröstet auf den Himmel. Und alle Ungerechtigkeiten und alle Schlechte, das wurde irgendwie erduldet. Und dann kam die Offenbarung des Kreuzes durch die Reformation, durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Die Menschen auf einmal entdeckten die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Und dass Gott für unsere Sünden gestorben ist, aber dass er uns auch gestorben ist, damit wir Leben haben. Aber wo ist das Leben hier zu finden? In Religion, in religiösen Übungen, in der Erfüllung von Gesetzen? Nein. Du musst hier hindurchgehen. Hier in diesem Raum ist Leben. Im Papa-Haus, im Vaterhaus, da ist Leben zu finden und nirgendwo sonst. Da draußen ist Religion. Religion heißt nur Dazugehörigkeit. Und es ist in Ordnung, es ist gut, irgendwo dazuzugehören. Also ich will das nicht schlecht machen, das ist womöglich der erste Schritt. Aber es ist noch nicht wirklich zu Hause sein, angekommen sein. Geschwister, ich bete und wünsche mir so sehr, dass Gott irgendwie heute Morgen dir selber eine Offenbarung gibt, was für ein Unterschied es ist, hier draußen zu leben und da drinnen zu leben. Weil alles verändert sich. Zum Beispiel nehmen wir mal das Wort Zorn Gottes. Oh ja, wir wissen, Gott ist ein heiliger Gott. Und die Menschen, die hier draußen leben, die wissen das. Gott ist ein heiliger Gott. Gott will Gebote und er hat Verbote. Und wenn man nach seinen Regeln lebt, dann kommt man in den Himmel. Und wenn man nicht danach lebt, kommt man in die Hölle. Das ist hier draußen ganz klar. Aber wie hört sich das hier drinnen an? Gott ist ein zorniger Gott. Ja, mein Papa kann zornig sein. Aber er ist nicht zornig auf mich, sondern auf das, was mich kaputt machen will. Und auf das, wo ich mich vielleicht dummerweise mit einlasse. Ja, da ist er, das findet er nicht gut. Aber er unterscheidet zwischen Person und Sache. Sein Zorn ist für mich, nicht gegen mich. Das erkennst du draußen aber nicht. Weil hier drin ist die Beziehung, draußen ist Religion, hier ist Relation, hier ist Beziehung. Draußen ist Rebellion, da sind die verlorenen Söhne, da sind die Menschen, die sagen, ja, wo war denn Gott, als ich gebetet habe? Hallo, wo war er denn? Ne? Es kann gar keinen Gott geben. Ich habe doch gebetet für meinen krebskranken Vater und dann ist er gestorben. Das sind die Geschichten, die wir da hören. Oder ich weiß noch, dass einer mal zu mir sagt auf der Straße, ja, wo ist denn dein Gott? Also wenn er da ist, dann soll er mal so einen Tresor mit Geld runterfallen lassen. Ich sage, pass auf, dass es dich nicht trifft. Aber hier können wir so über Gott reden. Aber hier drin, hier draußen hast du viele Fragen. Sag, Gott, ich verstehe das alles nicht. Warum, wieso, weshalb? Wenn du mir das nicht erklärst, dann komme ich nicht rein. Weil wie soll ich dir vertrauen, wenn du mir nicht meine Fragen beantwortest? Hier schieben wir unsere Böckchen draußen vor der Tür. So wie der ältere Sohn, der sagt, nee, ich komme nicht rein. Nee. Ich komme nicht rein. Und du kannst draußen vor der Tür leben. Sogar gut leben im Reich Gottes. Ich sag euch, ich war lange genug Pastor, diese Menschen, die hier draußen vor der Tür arbeiten und sich einsetzen, die sind hoch beliebt in der Gemeinde. Das sind die tollen Mitarbeiter. So wie der ältere Sohn, der war immer da, der hat immer gearbeitet. Aber er hat keine Beziehung gehabt. Wie schrecklich, wie erschreckend ist doch das, dass beide Söhne, das ist doch der Punkt, auf den Jesus hinaus will, beide Söhne, der verlorene Sohn, wenn der den Vater wirklich gekannt hätte, wäre der abgehauen? Wenn der gewusst hätte, wie wunderbar dieser Vater ist, wäre der weggegangen? Warum konnte der nur so eine Lüge in seinem Kopf dulden, dass er sagt, ich komme zu kurz bei diesem Vater? Denn die Geschichte, die Jesus uns erzählt, ist doch eine ganz andere. Der Vater, den Jesus uns dann vor Augen malt, ist großzügig, weitherzig. Jetzt hast du schon das Erbe verprasst. Komm, hey, du kriegst wieder den Ring. Du kriegst wieder die Chance, neu anzufangen. Das sprengt doch irgendwie unseren Rahmen. Also das ist doch fast ungerecht, ja? Gnade ist absolut ungerecht. Gnade ist sowas von ungerecht. Ich habe das an meinem eigenen leiblichen Sohn durchbuchstabiert. Ich habe mir gesagt, du musst mehr lernen für die Schule. Nee, ich habe da eine Sache gelernt, das reicht mir. Aber du musst, nein. Und dann kam die eine Sache dran. Und dann hat er seine 3 gehabt und das hat ihm gereicht. Kam nach Hause und sagte, siehste Papa, Gott ist mit mir. Da habe ich immer gesagt, also Vater im Himmel, irgendwie müssen wir mit unserer Pädagogik nochmal ein bisschen uns zusammensetzen. Das ist doch ungerecht. Ja, nach menschlichen Ermessen ist es ungerecht. Aber weißt du, was passiert ist? Mein Sohn hat auch an anderen Stellen dann seine Lektion gelernt. Aber heute sagt er mir, Papa, ich bin ein Günstling Gottes. Er hat was von Gnade verstanden. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Hier draußen denkst du, du musst dir das alles verdienen. Ja, du kriegst als Antwort auf deine Leistung, auf deine gute Mitarbeit, kriegst du ein paar Pluspunkte im Himmel. Hier drin, da kannst du den Vater nicht beeindrucken mit deiner Arbeit, mit irgendwas, was du bringen könntest. Weißt du, weil hier drin geht es gar nicht mehr um dich. Und doch geht es irgendwie um dich, aber es geht eigentlich doch nicht um dich. Es geht doch um dich und nicht um dich, weil es geht eigentlich um ihn. Wenn du hier in dieses Wohnzimmer seiner Liebe kommst, also der ganze Fokus der Aufmerksamkeit ist auf einmal nicht mehr bei ich, meiner, mir, mich, meine Probleme, meine Sorgen, ich komme zu kurz, ich will haben, das ist da draußen. Hier drin geht es um ihn, 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 ihn. Du bist gut. Keine Ahnung, wie du mich aus der Nummer rausholst, aber ich weiß, du bist gut. Es ist ein gewaltiger Unterschied. Die Söhne in Lukas 15 haben dasselbe Problem wie Adam und Eva. Sie waren bei Gott, aber sie kannten ihn nicht. Du kannst für Gott leben und du kannst es so perfektionieren. Und ich sage das aus eigener Erfahrung, weil ich bin so jemand gewesen. Viele, viele Jahre, Jahrzehnte sogar. Ich habe alles für Gott getan. Ich habe mein Leben ihm hingegeben. Ich bin Pastor geworden. Hey, ich habe alles Mögliche gemacht, ja, für ihn. Aber bei ihm sein, sogar in ihm sein, boah, das ist was anderes. Für ihn lebst du hier draußen. Da arbeitest du auf den Missionsfeldern der Welt. Aber da drin, es fragte mich letzte Woche, als ich das gepredigt habe, kam eine Frau zu mir und sagte, ja, aber wie ist denn das nun zum Beispiel mit Fürbitte und geistlichen Kampf? Da muss man doch aufstehen, das kann doch nicht nur, gibt es das da drin nicht? Ja, eine gute Frage. Und dann habe ich sie an der Hand genommen, dann sind wir da durch die Tür gegangen, hier rein, und dann haben wir uns hier hingesetzt und gesagt, so, und jetzt gucken wir mal, was meinst du denn? Wie sieht geistlicher Kampf und Fürbitte hier aus? Gibt es das hier überhaupt in diesem Raum? Sagt sie, ja, doch, ich denke schon. Also Gott ist ja doch Jahwe Zewaoth, der Herr der Herrscher, der Kriegsschan. Also irgendwie ja. Und ich sage, ja, und was bedeutet das dann wohl hier? Und auf einmal macht es richtig in ihren Augen Bingo, so richtig Boom. Und sagt sie, ah, ich glaube, hier geht es darum, dass ich nur das tue, was der Vater sagt. Ich bin nicht für alles verantwortlich und nicht für alles zuständig. Er ist ja der Herr, der Kriegsherr. Nicht ich muss der Krieger sein. Er ist es. Und was er sagt, das will ich tun. Da sage ich, ja. Aber so ist es mit allen Sachen, weißt du, hier in diesem Raum. Hier lernen wir, dass er der Mittelpunkt ist. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Auch wenn man schon jahrzehntelang gläubig ist. Schon jahrzehntelang mit dem Vater unterwegs ist. Ich glaube, so viele von uns, ich nehme mich damit hinein, wir waren so glücklich, das Kreuz gefunden zu haben, die Erlösung gefunden zu haben. Welch Glück ist, erlöst zu sein. Ja, das ist doch alles. Ja, der schönste Name ist Jesus. Amen. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr noch einen Namen kennenlernt. Abba. Weil den kanntet ihr nicht. Ich bin der Weg. Ja, wohin denn? Wohin führt denn der Weg? Ich bin die Tür. Ja, hallo, wenn eine Tür geschlossen ist, kannst du das Bild mal vom Wohnzimmer zeigen? Da gehört ihr hin, ins Wohnzimmer, ins Vaterhaus der Liebe Gottes. Nach Hause gehört ihr. Dafür bin ich gekommen. Adam und Eva haben sogar mit Gott in Gottes Gegenwart gelebt. Sie haben ihn sehen können, von Angesicht zu Angesicht. Sie haben mit ihm gesprochen, sie sind mit ihm joggen gegangen, haben mit ihm gegessen und getrunken. Das können wir uns ja alles gar nicht mehr vorstellen. Da denken wir, das ist ja irgendwie so ein bisschen mythologische Märchenerzählerei. Weil wir so weit weg sind von dieser Geschichte, dass es wirklich möglich ist, so mit Gott zusammenzuleben. Aber was war los? Dann kommt die blöde Schlange, laber, laber, rababer, rababer und erzählt, ihr werdet ganz gewiss nicht sterben, wenn ihr von dem Baum der Kenntnis isst und so weiter und so weiter. Und was machen die beiden? Sie folgen eher der Stimme der Versuchung der Finsternis als der Stimme ihres Vaters. Wie kann das nur sein? Das ist dasselbe wie bei Lukas 15. Wie kann man mit diesem fantastischen Vater zusammen leben und anschließend lebt man entweder so wie der ältere Bruder als Knecht und Sklave draußen vor der Tür oder wie der jüngere Sohn als Rebello und haut ab und sagt, Vater, du bist für mich gestorben. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Adam und Eva die herrlichen Gegenwart Gottes eintauschen gegen die blöde Lüge des Feindes. Wie kann das sein? Das kann nur so sein, weil man hier draußen steht, man steht vielleicht sogar an der offenen Tür, aber man lebt immer noch nicht nah genug am Herzen des Vaters. Hier drin, da geht es um Beziehung. Da muss man nicht alles richtig machen. Das ist gar nicht schlimm, dass wir unperfekt sind. Das weiß der Vater sowieso. Was hätte er denn von Adam und Eva sich gewünscht? Was hätte der Vater von Adam und Eva, von uns Menschen, wir sind ja da, unsere Genetik ist ja da drin, wir kommen ja von denen her. Was hätte er sich gewünscht? Dass Adam und Eva gesagt hätten, Schlange, hau ab, ich verstehe gar nicht, was du sagen willst. Ich weiß auch nicht, was der Vater will. Denn, ich meine, Gott hat gesagt, ihr werdet sterben, wenn ihr davon esst. Es war noch nie ein Mensch gestorben. Sie hatten gar keine Kategorie für Sterben. Also Gott spricht manchmal Dinge, die wir nicht verstehen können. Das ist doch typisch für Kinder, oder? Mama sagt zum kleinen Kind, du, in 2 Wochen ist dein Geburtstag. Das kann ein Kind nicht verstehen. Was sind 2 Wochen? Ein Kind weiß das nicht. Ein Kind weiß noch nicht mal, was eine halbe Stunde ist. Eine halbe Stunde gibt es erst den Wackelpudding. Das weiß ein Kind nicht. Das kann es nicht wissen. Und du und ich, wir sind auch Kinder Gottes. Und wir können oft nicht wissen, was Gott zu uns sagt. Das ist ganz schön demütigend. Also er redet ja zu uns, das tun Erwachsene ja zu Kindern auch. Aber was versteht ein Kind? Bald komme ich, sagt er zu uns. Was ist bald? Seit 2000 Jahren warten wir drauf. Hat er uns angelogen? Wir verstehen nicht, was bald ist. Seine Uhren gehen irgendwie anders. Aber je länger ich mit ihm lebe, desto mehr verstehe ich. Denn dann kann ich wachsen. Auch als Kind kann ich wachsen. Ich kann immer mehr Worte verstehen. Ich kann immer mehr meinen Papa kennenlernen. Wenn Adam und Eva das Herz des Vaters wirklich gekannt hätten, dann hätten sie gesagt, Schlange, hau ab. Wir wissen nicht, warum Papa gesagt hat, von dem Baum dürfen wir essen, von dem Baum nicht. Denn beide Bäume sehen gut aus. Wir haben auch gar keine Ahnung, was es bedeutet zu sterben. Aber wir vertrauen Papa. Weil wir kennen Papa und Papa ist gut und Papa lügt uns nie an und Papa kann man voll vertrauen. Versteht ihr? Das ist Leben hier drin. Hier draußen, hier will man sein Recht haben. Hier will man verstehen. Ich habe ein Recht darauf zu verstehen. Warum ist die Gemeinde kaputt gegangen? Ich habe ein Recht darauf, das zu verstehen. Warum ist meine Ehe kaputt gegangen? Ich habe ein Recht darauf zu verstehen. Warum bin ich krank und er heilt mich nicht? Ich habe ein Recht darauf zu verstehen. Warum ist dies und jenes passiert? Das ist hier draußen. Und diese Spiele, die beherrschen wir alle wunderbar. Und wenn Gott mich lieben würde, dann würde er das und das und das tun. Da haben wir unsere Gedanken, unsere Vorstellungen. Und dann können wir immer noch draußen vor der Tür stehen und sagen, ich bin Christ. Natürlich, weil du bist bei Christus. Wer bei Christus ist, ist Christ. Ich habe so einen schönen Unterschied gesehen, die in Kirchheim dabei waren. Der Pierre, der hat uns erzählt von dem Schwamm. Und das ist mir so eindrücklich gegangen. Er hat gesagt, stell mir vor einen Schwamm. Und du tust den Schwamm in einen Ozean hinein. Dann ist der Schwamm im Ozean und... Und der Ozean ist im Schwamm. Ne? Das Wasser geht überall rein. Und jetzt nimm einen Stein, dann ist der Stein im Ozean. Aber der Ozean wird niemals im Stein sein. Du kannst, wenn du in Christus bist, ist Christus in dir. Aber wenn du in Religion bist, dann bist du eingetaucht von allen Seiten, kannst du getauft sein, geölt, gesalbt. Die Salbung ist auf dir und um dir herum, aber sie kann nicht reinkommen, weil wir dicht sind. Soll ich dir mal was sagen? Je mehr Löcher du hast, je mehr Risse du hast, je schwammiger du dich fühlst, desto bessere Karten hast du bei Gott. Je mehr Zerbrochenheit da ist, ne, also die sollten wir nicht selber uns zufügen, aber wenn das Leben uns Schwachheit und so weiter anbietet, ja, und da sind wir drin, und wir bringen das immer an die richtige Stelle, in den Ozean der Liebe Gottes. Dann füllen wir uns damit, dann werden wir gefüllt. Und dann befinden wir uns auf einmal hier in diesem Raum. Kannst du mal, nächste bitte, Folie. Ich möchte noch mal ein bisschen gucken, wie es drinnen aussieht. Drinnen, da sind wir zu Hause angekommen. da dürfen wir ganz nahe kommen. Von Jesus heißt es ja, dass er auf dem Schoß des Vaters sitzen bleibt. Das ist das schöne griechische Wort Kolpos. Und Kolpos ist der Schoßbereich, aber es geht um das ganze Herz, um diesen ganzen Bereich. Nun ist für Menschen, die oftmals sexuell missbraucht worden sind, alleine der Begriff Schoß schon etwas sehr Schmerzhaftes und so. Aber es geht um das Herz auch. Dann hört das einfach am Herzen, am Herzen sein. Oder wenn es an der hilfreich ist, dann eine andere biblische Umschreibung ist, zu Füßen des Meisters sitzen. Es geht aber um diese Nähe, die Gott uns schenken will. Hier dürfen wir ihn alles fragen und ihm alles sagen. Das ist Beziehung. Das heißt nicht, dass er wird Antworten geben, aber ob ich alle Antworten verstehe, das weiß ich nicht. Er wird reden. Also der Vater bestraft uns nicht mit Liebesentzug. Hör gerade, wie der Heilige Geist sagt, soll da nochmal kurz einhaken. Wenn du in deinem Leben das erlebt hast, dass Menschen, die dich lieben, deine Eltern oder andere Autoritätspersonen, dich manchmal mit ihrem Schweigen bestraft haben, mit Liebesentzug bestraft haben, dann habe ich dich nicht mehr lieb, wenn du das machst. Vielleicht wurde das sogar gesagt, das ist nicht Gottes Art der Pädagogik. Das mag menschlich verständlich sein, dass man an Grenzen kommt, aber so ist niemals Gott, weißt du? Das ist wieder draußen vor der Tür. Hey, weißt du, das Schöne ist, seit ein paar Wochen, seitdem ich anfange, in dieser Offenbarung zu leben, ich kriege richtig ein Gespür, ein Sensorium in meinem Alltag, wenn was passiert, wo bin ich jetzt gerade? Findet das da draußen statt oder findet das hier drin statt? Weil hier drin sieht es anders aus. Das ist mein Lebensraum, hier bin ich zu Hause. Das ist Psalm 23, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Das ist mein Lebensraum. Und in diesem Raum, das ist kein Gefängnis. Hier gibt es ganz viel Grünfläche. Also ja, keine Angst, das ist nicht ein starrer Raum. Das ist ein Lebensraum. Und hier geht es immer und einzig um die Beziehung zu dem lebendigen, dreieinigen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Warum war es Jesus so wichtig, uns den Vater zu offenbaren? Lasst mich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich komme aus dem letzten Jahrtausend sogar, und ich sage euch, die charismatische Bewegung, als es um den Heiligen Geist ging, das war so schwer für viele. Sind da noch einige da bei mir? Es war so schwer, den Heiligen Geist kennenzulernen, für viele, viele Christen, weil es war anscheinend so neu und so ungewohnt und der Heilige Geist, da waren keine Box einzusperren. Heute, wir kommen ja viel rum im Leib Jesu, wir kommen in evangelikale Kreise, in erzkonservative Kreise sogar. Thema Heiliger Geist ist fast flächendeckend durch in unserem Land. Also Lobpreis zu singen, Hände zu heben, sogar in neuen Zungen zu sprechen, was also No-Go war. Ja, heute ist es so, na, man muss ja nicht, aber man darf. Ja, so, das ist eine Freiheit, die in weiten Teilen, es gibt immer noch einzelne Reste, weiß ich auch, wo es leidvoll ist, aber überwiegend würde ich sagen, ist das durchgebrochen, hier in Deutschland und sogar weltweit. So, jetzt leben wir 50 Jahre später und jetzt ist der Vater dran. Letzte Woche auf einer Vaterschule erzählt mir jemand, dass er dort hingekommen ist mit seiner Frau und dass der Pastor gesagt hat, das ist eine falsche Lehre mit der Liebe des Vaters, es ist einseitig. Und er hat gesagt, ihr dürft da ja nicht hingehen, das ist absolut falsch. 50 Jahre später, also es ist immer so, wenn Gott eine Offenbarung gibt, dass erstmal religiöse Mächte aufstehen und dagegen kämpfen wollen und sagen, nein, 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 du fasst das nicht an. Und es ist schön, dass du jetzt hier bist und dass du hineinkommen willst. Und vielleicht sogar schon hineingekommen bist. Aber es war immer so im Leib Jesu, dass wenn eine Offenbarung kommt, das hat seinen Preis auch, die zu umarmen, hineinzugehen. Vielleicht sind da Leute, ich weiß noch, meine Oma, das ist 2 Generationen zurück, das ist 100 Jahre zurück. Und meine Urgroßmutter war es genau genommen, also 3 Generationen. Als sie sich hat taufen lassen, dann hat das den Bruch mit der ganzen Familie bedeutet. Die ist im Unterrock durch die ganze Stadt gegangen, weil der Vater ihr das Sonntagskleid genommen hat, hat sich taufen lassen. Und sie wusste, sie wird verstoßen aus der Familie. Der Vater hat bis zum Tod nicht mehr mit seiner Tochter gesprochen, aber auf dem Sterbebett hat er sie um Vergebung gebeten. Boah, das ist ein heißer Preis. Ich weiß, dass für einige war das ein heißer Preis, vielleicht in eine Freikirche zu gehen, eine katholische, evangelische Landeskirche zu verlassen. Und ich weiß, Mama, ist das ein Preis auch jetzt für einige Leute, weil die sagen, was macht ihr denn da? Sag mal, bist du so verpeilt, dass du da immer kuscheln musst mit einem roten Herzen oder so? Oder jemand hat mich neulich getroffen und hat gesagt, was, du machst immer noch mit dem Vaterding rum? Hast dich auch nicht weiterentwickelt, oder? Ja, neue Offenbarungen haben immer einen Preis. Aber ich möchte dich so ermutigen, weißt du, uns geht es doch nicht um irgendeine Lehre. Uns geht es nicht um Richtigkeiten. Uns geht es um Begegnung, Beziehung. Und Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Jesus ist gekommen, hat uns den Heiligen Geist gegeben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Deshalb ist Herz so wichtig. Und warum erzählt uns dann Jesus, Lukas 15, die Geschichte? Weil er will, dass wir ihn in der ganzen Fülle kennenlernen, als Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und dass wir ins Wohnzimmer kommen, hier in einer Beziehung leben. Man kann von Gott nur in einer Dreieinheit sprechen, weil Gott ist wie eine Bewegung. Wir sagen ja oft, Vaterherz bewegt. Ja, das ist eine Bewegung, da dreht sich was. Da wird man geliebt, zuerst geliebt. Da wird man von allen Seiten umzingelt. Hier im Vaterhaus der Liebe Gottes, weißt du, da ist man nicht erst angekommen, wenn man jetzt anfängt, lieber Papa zu beten. Das wäre, Freunde, das wäre uns viel zu billig. Oder du musst nicht erst ein IKEA-Herz dir kaufen, dann gehörst du auch zu den Vaterherzleuten. Das ist sowas von albern. Aber ich garantiere dir, je mehr du die Liebe des Vaters kennenlernst, die Jesus uns offenbart und durch den Heiligen Geist in unser Herzen ausgegossen ist, wirst du einen Zugang bekommen zu solchen prophetischen Dingen. Kinder brauchen Spielsachen. Das ist einfach so. Und du wirst auf einmal feststellen, du nimmst so eine Krone, und das ist nur eine Dekokrone, und auf einmal merkst du richtig, das ist ein Kontaktpunkt zwischen Himmel und Erde. Warum sollen die Esoteriker das nur glauben? Die wissen manchmal mehr als wir. Wir glauben das im Abendmahl auch, dass ein Stück Brot und ein Schluck Wein mehr ist als nur ein Stück Brot und ein Schluck Wein, sondern dass sich Christus darin uns offenbaren kann, dass er kommt, die Zeichen seiner Liebe. Das ist auch ein Zeichen der Liebe. Und auf einmal spürst du auch die Würde. Vielleicht ist jemand hier, du sagst, mir ist die Würde geraubt worden. Ich wurde immer negativ behandelt, immer von oben herunter. Ich habe mir das so angezogen, wie zu einer zweiten Natur ist mir geworden. Und auf einmal nimmst du so eine Krone in die Hand und es passiert was mit dir. Du merkst, ey, ich bin ein Königskind. Wow. Und das ist hier der Thronsaal. Ich bin beim Vater. Mein Vater ist der König aller Könige. Mein Gott regiert, mein König regiert. Mir kann nichts passieren. In den nächsten Minuten möchte ich euch einladen. Kannst die PowerPoint jetzt gerne mal ausmachen, Rest lasse ich mal sein. Ich möchte dich gerne einladen, das selber zu erleben, nach Hause zu kommen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen das erste Mal so etwas, dann ermutige ich dich, das mal auszuprobieren. Wir werden das gleich so machen und darf ich euch beide bitten, dass ihr gleich kommt? Also noch einen Augenblick, könnt ihr entspannen. Wir werden hier den Vorhang so haben und wir können einzeln da durchgehen. Bleibt da nicht zu lange draußen stehen, da waren wir schon so lange, ja? Sondern komm einfach rein, geh da durch und dann darfst du hier gerne hingehen und du darfst, wenn du möchtest, vielleicht brauchst du so ein Herz mal, so eine Umarmung des Herzens. Dann merkst du, ich bin gar nicht in Kontakt mit meinem eigenen Herzen. Ich merke gar nicht, ich weiß gar nicht, was in mir los ist. Jetzt in dieser kommenden Zeit, wir werden haben heute ja noch mehrere Einheiten. Wir werden nachher auch gerne für dich persönlich beten. Aber ich empfand es wichtig, dich jetzt erstmal hier einzuladen und den Vater machen lassen. Denn es geht nicht darum, dass wir tolle, prophetisch begabte Segner sind. Das sind wir sowieso. Nein, aber darum geht es nicht. Dann geht es ja dann wieder um uns. Aber es geht um ihn und um dich. Und wenn dir das eine Hilfe ist, vielleicht möchtest du so einen Mantel nehmen. So ein, ist ja eigentlich nur ein Tuch, aber es ist ein Stück von dem Mantel seiner Liebe. Und bunt, weil du bunt bist. Wir haben gelernt, dass das Wort Person, Persona, Klang, Farbe, Ton heißt. Dass jeder ein Original Gottes ist. Und dass jeder von uns, wenn du so willst, auch eine andere Farbe in dem bunten, schönen Vaterhaus hat. Und du musst nicht jemand anders sein. Du darfst einfach du sein. Vielleicht spricht dich eine Farbe an und weißt noch nicht mal, welche prophetische Tiefendimension da drin ist. Ist auch zweitrangig. Aber vielleicht möchtest du so einen Schlüssel nehmen und sagen, hey, oh Vater, in mir ist noch so viel verschlossen. Oder es gibt da gerade eine verschlossene Tür und ich komme da gar nicht dran. Stellt euch vor, so ein kleines Kind kommt da oben gar nicht dran, aber du hast den Schlüssel und ich lege ihn dir ganz bewusst neu in die Hände. Vielleicht möchtest du dich einen Augenblick in so einen dieser beiden Sessel setzen oder auf einen der Stühle hier. Vielleicht hast du ein Tagebuch dabei und sagst, nutzt einfach diese kommende Zeit, dass der Vater zu dir redet. Vater, was möchtest du zu uns reden? Und ist das möglich, Dietmar, dass wir Musik haben können? Habt ihr da was? Okay, leise Musik im Hintergrund. Ich möchte jetzt einfach beten, dass der Heilige Geist diese kommende Zeit benutzt. Und jetzt dürft ihr beide gerne kommen. Und dann ist die Tür offen. Die ist offen, dass du reinkommen kannst. Vielen Dank. Und wir lösen euch auch in einer Zeit ab. Ja? Also vielleicht, wenn jemand so lieb ist und den Impuls hat, sie abzulösen, dann... Das ist schön. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt hier bist. Danke für diesen herrlichen Morgen. Danke für das Wohnzimmer deiner Liebe. Danke, dass du uns einlädst, Jesus Christus, ins Vaterhaus der Liebe Gottes zu kommen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt in diesen kommenden Minuten eine Offenbarung in uns allen bewirkst, was es bedeutet, von draußen nach drinnen zu kommen. Nicht mehr einfach nur bei dir zu sein, sondern wirklich in dir zu sein. Nicht nur für dich zu leben, sondern wirklich mit dir zu leben, ganz in dieser tiefen Herzenseinheit. Und was immer du uns jetzt gerne zeigen willst, Papa, das, wir erlauben dir das. Wir sagen, ja, danke, danke, dass du zu uns reden wirst. Danke, dass du uns berühren willst. Danke, dass so wie das in dem Bild war, dass wir in den Ozean deiner Liebe eintauchen und du uns erneuern willst, unsere Farbe, unsere Lebenskraft. Danke dafür. Sei uns herzlich willkommen. Wir lieben dich. Amen.